Aber jetzt kommen wir zu Kapitel 4. Und damit steigen wir jetzt ein in die Zukunft. Wir können das jetzt wegnehmen und auch den Overhead-Projektor ausschalten. Jetzt wird das behandelt, was in der Zukunft ist. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach: Komm hier herauf, ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Und sogleich war ich im Geist. Der Text redet ganz schlicht wovon. Johannes bekommt einen Blick in die himmlische Welt geschenkt. Und das wird unter dem Bild einer Tür gezeigt. Der Himmel hat keine Türen, denn der Himmel ist nicht aus Materie. Und wo keine Materie ist, braucht man keine Türen. Das ist ein ganz schlichtes Bild. Und hier heißt es: Verlass den irdischen Gesichtspunkt, komm in die Welt Gottes und sieh, wie es dort aussieht. Und schaut, auf diese erste Aussage wurde und wird die Lehre von der Entrückung der Gemeinde gebaut. Nur ich kann hier nichts von der Entrückung der Gemeinde lesen. Wenn ich den Text lese, steht hier ganz schlicht nur was. Johannes, dir ist eine Tür geöffnet, du darfst in die Welt Gottes eintreten und du darfst sehen, was geschehen wird. Von der Entrückung steht hier, von der Entrückung der Gemeinde steht hier kein Wort. Da müssen wir die Demut haben, das auch so schlicht stehen lassen, wie der Text spricht, und dürfen nichts hineinlesen, was wir gerne möchten. Denn der Vater des Gedankens ist, dass man gerne möchte, dass die Gemeinde vor allem entrückt wird. Keine Probleme, keine Schwierigkeiten, denn wir sind ja voll Gottes, Söhne Gottes, uns steht eine extra Behandlung zu. Leute, das ist eine Theologie, die ist irgendwo am Swimmingpool in Florida oder am Sonnenstrand Kaliforniens ausgebrütet worden, hat aber nichts mit der Wirklichkeit der Gemeinde Jesu zu tun. Denn die Gemeinde Jesu geht heute schon durch unendliche Nöte und Schwierigkeiten. Wir werden das noch sehen. Ich habe gerade jetzt diese Tage gelesen. 200 Millionen Christen heute können ihren Glauben nur unter Druck und Verfolgung leben. Leute, was soll da eine Lehre? Dem Volk Gottes steht zu, dass sie immer nur das Beste kriegen. Das ist keine biblische Lehre. Das ist der American Way of the Gospel, aber mehr nicht. Nein, die Bibel spricht sehr deutlich davon, dass die Gemeinde durch Bewährungsproben geht. Und deswegen können wir diese Stelle nicht nehmen für die Entrückung, damit wir vor allem entrückt werden. Das steht nicht da. Aber dafür stehen hier viel herrlichere Dinge. Sogleich war ich im Geist. Was jetzt kommt, kann man mit menschlichen Augen nicht sehen. Und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Das sind jetzt ganz starke Bilder. Der Himmel hat auch keinen Thron aus Gold und Elfenbein. Materie gibt's im Himmel nicht. Der Thron drückt was aus. Gott in seiner Souveränität. Auf dem Thron saß einer. Die Bibel beschreibt Gott an keiner Stelle, die beschreibt nur seine Herrlichkeit, weil Gott in seinem Wesen unbeschreiblich ist. Und der erste Satz, der hier steht: Im Himmel ist keine Hektik. Gott braucht kein Krisenmanagement. Was machen wir denn jetzt auf der Erde? Ist wieder was schiefgelaufen? Nein, Gott sitzt ganz souverän auf seinem Thron. Ach, wenn wir das doch in unserem Herzen begreifen würden. Wir sind oft so ein aufgescheuchter Hühnerhaufen. Wegen jedem bisschen flattern wir los und gackern rum. Und dabei sollten wir ins Herz aufnehmen: Gott sitzt auf dem Thron. Wisst ihr? Der große englische Staatsmann und Christ Oliver Cromwell, der im 17. Jahrhundert in England regierte, der war mal unterwegs in einer ganz wichtigen politischen Mission. Und er war mit seinem Diener in einem Gasthof abgestiegen. Der Diener schlief im kleinen Vorraum und er hatte das große Gastzimmer. Und Oliver Cromwell konnte nicht schlafen. In seinen schweren Reisestiefeln marschierte er auf den Eichenbohlen dieses Zimmers hin und her und das knarrte und knackte und der Diener konnte nicht schlafen. Nach 2 bis 3 Stunden, der Mann war rechtschaffen müde, da vergaß er alle Höflichkeit. Und da hat er laut an die Tür getrommelt. Oliver Cromwell sagt, was ist los? Und er sagte, Herr, glauben Sie, dass Gott auf dem Thron sitzt? Ja, sicher. Warum? Dann legen Sie sich hin und schlafen. Das war eine gute Lektion für Oliver Cromwell. Glaubst du, dass Gott auf dem Thron sitzt? Ja, dann hör doch auf mit diesem ganzen geistlichen Rumgezappel. Dann hör doch auf mit deinen Sorgen, mit dem Hin und Her, mit all dem. Gott sitzt auf dem Thron, Leute. Da mag doch kommen, was will. Gott sitzt auf dem Thron. Das müssen wir ins Herz aufnehmen. Diese 2 Kapitel, die müssen uns durchdringen, sonst können wir nicht in die Zukunft schauen. Und nun heißt es, und der da saß. Hier wird die Person selber nicht beschrieben, sondern nur die Herrlichkeit. War von Ansehen gleich einem Jaspisstein, einem Sardion und ein Regenbogen rings um den Thron. Und das Aussehen gleich einem Smaragd. Bitte beachtet, hier stehen Vergleichsworte wie gleich. Johannes muss nach menschlich-irdischen Begriffen suchen, um himmlische Herrlichkeit zu schildern. Und da fällt ihm nichts anderes ein als Edelsteine und der Regenbogen. Die Edelsteine hat übrigens nicht der Teufel geschaffen. Die hat Gott geschaffen. Habt ihr es schon gewusst? Die Diamanten, die Rubine, die Smaragde, die hat Gott alle geschaffen. Das sind besondere Erscheinungsformen von Mineralien und Vermischung von Mineralien in einem bestimmten Kristallgitter. Das hat Gott Freude gemacht, das so zu machen. Und wenn man diese Steine gemäß der physikalischen Struktur behandelt, dann kommt es zu ganz bestimmten Lichtbrechungsreflexe, dass es richtig sprüht. Und in diesem Bild heller, leuchtender, strahlender Steine schildert er jetzt die Herrlichkeit Gottes um den Thron. Auch im Regenbogen. Der Regenbogen ist ja nichts weiter wie das Brechen des eigentlich farblosen Lichtes in die Spektralfarben. Und nun sehen wir, um den Thron waren 24 Throne und auf den Thron saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Wer sind diese Ältesten? Nun, es wurde immer wieder gelehrt, das ist die Gemeinde, die ist entrückt. Nach 4 Vers 1, 24 Älteste, 12 fürs Alte Testament, 12 fürs Neue Testament. Ich lese das hier nicht. Hier steht einfach nur 24 Älteste und Älteste im Begriff des Alten und Neuen Testaments spricht von Leiterschaft. Das sind Engelfürsten um den Thron Gottes. Denn wenn es die Gemeinde ist, dann dürften sie in Kapitel 5 nicht in dem neuen Lied singen, du hast sie erlöst, du hast sie gemacht. Wenn es die Gemeinde ist, müssten sie was singen? Du hast uns erlöst, du hast uns gemacht. Sie singen aber, du hast sie gemacht. Und das heißt ganz schlicht nach der Grammatik, sie gehören nicht dazu. Die 24 Älteste, das sind Engelfürsten Gottes. 2 davon kennen wir, schon aus dem Alten Testament, Gabriel und Michael. Die tauchen übrigens im Neuen Testament beide wieder auf. beim ersten Kommen und beim zweiten Kommen Jesu. Die jüdischen Apokryphen haben nur noch mehr Engelnamen, Raphael und Uriel. Und Mohammed, der ja aus dem AT und aus jüdischen Apokryphen abgeschrieben hat, der hat noch ein paar Namen dazu gedichtet. Wir wissen aber nur zwei. 24 älteste Engelfürsten um den Thron Gottes, auf Thron sitzend, Siegeskronen auf ihren Köpfen. Und dann sehen wir, und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall, wie. Da ist kein Glas, da ist kein Kristall, sondern hier ist ein unbeschreiblicher Lichtschein. Habt ihr schon mal irgendwo so an dem Meer gestanden beim Sonnenuntergang? Wenn sich die Sonne an den Horizont des Meeres senkt und das ganze Meer wie im Licht glüht, so ein schwaches Bild dieser Herrlichkeit am Thron Gottes. Und dann schaut Johannes genauer hin und er sieht vier Thronlebewesen. Cherubime, Engelwesen, die sechs Flügel haben. Übrigens die einzigen Engel, die Flügel haben. Alle anderen Engel haben keine Flügel. Die brauchen sie auch gar nicht, weil sie ja gar nicht in der Atmosphäre unterwegs sind. Engel sind geistliche Wesen. Die haben weder Raum- noch Zeitprobleme. Schallgrenze spielt keine Rolle und anderes auch nicht. Die brauchen keine Flügel. Den ganzen Weihnachtskitsch können wir doch vergessen. Da haben wir dann diese kleinen, pausbäckigen Kindchen mit Stummelflügel zu kurzen Hemdchen und dann noch so eine Täterätäter. Und da stellen wir uns vor, das ist ein Engel. Unsinn! Engel sind mächtige Wesen Gottes! Ja, und die Heerscharen Gottes auf dem Hirtenfeld zu Bethlehem, die stellen wir so uns als himmlische Fischerchöre vor, nicht? Nein. Nein. Das sind Kriegsheere Gottes. So steht es da. Yahweh Sebaot, Herr der Heerscharen. Wir haben das alles so verniedlicht. Die ersten Christen wussten noch was davon. Und diese vier Thronlebewesen, die stellen jetzt die Schöpfung dar mit dem Angesicht eines Löwen, mit dem Angesicht eines Stiers, mit dem Angesicht eines Menschen, mit dem Angesicht eines Adlers. Genau wie in Hesekiel 1 dargestellt. Das knüpft genau an die Hesekiel-Offenbarung an und macht deutlich, Gott wird in seiner ganzen Schöpfung gepriesen. Wisst ihr, Schöpfung ist nur Ausdruck dessen, was Gott in seinem Innersten an Kreativität hat. Die Schöpfung ist so ungeheuer reichhaltig, weil Gott so ungeheuer vielfältig ist. Wenn wir uns vorstellen, es gibt alleine über 400 Ameisenarten. Wenn du und ich das gewesen wären, wir hätten vielleicht 2, 3 gemacht. Aber Gott hat 400 gemacht. Und wisst ihr warum? Etwas, was einem Freude und Spaß macht, davon macht man ganz viel. Und so hat Gott aus allem 6000 Baumarten hat er geschaffen. 200.000 Käferarten. Müsst ihr euch mal vorstellen. Was hat Gott da für eine Freude? Kein Blatt ist wie das andere. Ja, kein Blatt ist wie das andere. Meine Frau lacht schon immer, wenn wir im Herbst spazieren gehen. Ich bück mich jedes Mal nach Eicheln, Kastanien. Ich liebe, die in den Händen zu halten, die Form zu spüren, den Geruch, die Farbe. Darin kann man ein Stück erkennen. Wir Christen sind ja so stumpf geworden, dass wir das gar nicht mehr wahrnehmen. Die ganze Schöpfung preist ihn, denn die Lobgesänge im Himmel beginnen mit der Schöpfung und führen hin zu der Erlösung. Aber wir müssen vorangehen und schauen. Und dann heißt es weiter, um den Thron Gottes wird gerufen, heilig, heilig, heilig. Herr Gott, Allmächtiger, der da war, der da ist und der da kommt. Heilig heißt eigentlich abgesondert, über allem stehend. Für Gott gibt es nichts Vergleichbares, deswegen ist er heilig. Und so wird er im Himmel gepriesen. Und während das geschieht, da fallen die 24 Engelfürsten vor Gott nieder, geben ihm die Ehre Und sie werfen ihre Siegeskronen nieder und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit, die Ehre, die Macht zu nehmen. Und jetzt gebt Acht. Denn du hast alle Dinge erschaffen. Hier wird Gott als Schöpfer gerühmt. Um deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Hier steht Gott in seiner gewaltigen Schöpferkreativität vor uns. So sitzt er als Allmächtiger auf dem Thron. Und es ist keine Panik. Ihr müsst Kapitel 4 ganz oft lesen, bis es aus eurem Kopf im Herzen ist und ihr ein Stück von dieser Souveränität gewinnt. Gott sitzt auf dem Thron. Es wird schwierig. Da sagst du, na und? Gott sitzt auf dem Thron. Es kommen Anfechtungen, da sagst du, na und? Gott sitzt auf dem Thron. Und jetzt kommt mit Kapitel 5 Dramatik. Kapitel 5 müssen wir noch schaffen. Ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, eine Buchrolle, die auf die Innen- und auf der Rückseite beschrieben war, mit 7 Siegeln versiegelt. Gott hält in seiner Hand eine Buchrolle mit 7 Siegeln, innen und außen beschrieben. Was bedeutet das? Hier haben uns die Altertumswissenschaftler geholfen. Professor Yigal Yadin, der Leiter der israelischen archäologischen Behörde, der hat nach dem Sechstagekrieg, nach 1967, mit Studenten die vielen tausend Höhlen, es gibt über 3000 Höhlen in der Wüste Juda, das ist das Gebirge, das vom Gebirge Juda, also der Hang, der zum Toten Meer und zum Jordantal abfällt. Und da haben sie alle Höhlen untersucht, zu einigen konnte man nur mit bergsteigerischer Ausrüstung sich abseilen. Und in einer dieser Höhlen haben sie einen alten Korb, geflochten aus Palmblättern, gefunden. Und in diesem Korb ein Gefäß und darin waren alte Urkunden. Und sie haben eine Urkunde geborgen, haben die ins Labor gebracht und die untersucht. Und das Interessante war, auf dieser Urkunde war außen die Kurzfassung eines Textes geschrieben über einen Grundstücksverkauf. Dann war die Rolle versiegelt. Und als man jetzt das Siegel ganz vorsichtig öffnete und die Rolle aufrollte, speziell präpariert, damit sie nicht kaputt ging, da stellte man fest, dass innen der vollständige Text war von der Kurzfassung, die außen war. Außen stand, wer berechtigt ist, diese Urkunde zu nehmen, das Siegel zu öffnen und damit den Inhalt in Kraft zu setzen. Diese Urkunden lagen im Altertum in den damaligen Katasterämtern. Ich weiß nicht, wie heißt das hier in der Schweiz? Auch Katasterämter. Irgendwo im Berner Oberland habe ich da mitten in einem Ort noch so ein spezielles Häuschen dafür gefunden, wo die Sachen drin waren. Das gab es in Israel auch, aber die waren in den Stadttoren. Da gab es in der Stadtmauer Räume. Da lagerten die Urkunden. Wenn jetzt einer kam, wurde er gefragt, wer bist du? Ich bin Jakob ben Israel. Jakob, Sohn des Israel. Hast du Zeugen? Da musste er 2 Zeugen bringen, dass er es ist. Wenn sie bezeugen konnten, dass er es ist, dann ging man schauen, ist eine Urkunde da ihm betreffend? Wenn ja, dann wurde die Urkunde rausgeholt. Dann durfte er das Siegel brechen. Dann wurde der innere Text verlesen und damit wurde es rechtsgültig. Genau das ist hier. Gott hält die versiegelte Rolle in seiner Hand und diese Rolle enthält den ganzen Plan bis zur Vollendung. Und jetzt ist die Frage, wer ist würdig, die Rolle zu nehmen, die Siegel zu brechen und damit in Aktion zu setzen. Und da steht geschrieben, niemand im Himmel wurde gefunden, noch auf der Erde, noch unter der Erde, das heißt bei den Toten. Kein Engel, Kein Herrscher der Gegenwart und der Vergangenheit war würdig, das zu tun. Und Johannes beginnt zu weinen, weil er merkt, gibt es denn für die Geschichte der Menschheit keine Perspektive? Und dann wird ihm gesagt, weine nicht. Einer ist da, der ist würdig. Und dann heißt es, der Löwe von Juda. Das ist jetzt alttestamentliche Verheißung, so wie Jakob sie im ersten Buch Mose ausgesprochen hat. Und dann steht dort die Wurzel Davids. Das ist Jesaja-Verheißung, dass einer aus seiner Familie auf dem Thron sitzen soll. Und jetzt erwartet Johannes eigentlich was? Jetzt kommt der Superman der Endgeschichte, nicht? Löwe von Juda. Aus der Familie des Davids, da denken wir gleich dran, aha, jetzt kommt die Großauflage von Goliath, oh Kopf ab. Und jetzt wird es interessant. Und ich sah, inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet. Ein Lamm, das ist vom Alten Testament her das Ehrenwort für den Messias. Jesaja 53. Ein Lamm, das dürfen wir nicht mit deutschen oder Schweizer Ohren hören, sondern wenn wir das mit den Ohren der ersten Christen hören, die ja mit dem Alten Testament vertraut waren, das war ja ihre Bibel, das Neue Testament gab's noch nicht, das war erst am Entstehen, dann haben sie bei Lamm immer gleich was verstanden. Opfer. Und jetzt steht geschlachtet, das heißt eigentlich geschächtet. Und dieses Lamm stellt jetzt Jesus Christus am Thron Gottes dar mit den Zeichen seiner Leiden. Ist ja erstaunlich, dass Jesus nach der Auferstehung, wo er den Tod besiegt hat, was behält. Die Wunden. Also wenn jemand von den Toten aufersteht, dann ist es doch eine Kleinigkeit, dass die Wunden gleichzeitig geheilt sind, nicht? Nein, die Wunden bleiben. Warum? Das ist das Kennzeichen. Wir sehen dieses Lamm, wir sehen Jesus am Thron Gottes. Und so kommt er wieder. Sie werden den sehen, in den sie gestochen haben. Das wird von Israel gesagt. Und das wird noch ein ganz interessanter Aspekt morgen werden im Hinblick auf Israel. Und dieses geschlachtete Lamm, sieben Hörner, sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die Erde. Nun, wir müssen verstehen, hier die Hörner und die Augen sind von der alttestamentlichen Prophetie schon Bilder auf die Allmacht Gottes und die Allwissenheit Gottes. Und die sieben Geister ist auf die volle Fülle des Geistes. Das heißt, den wir hier sehen, der ist Gott. Jesus Christus, Gottes Sohn von Ewigkeit. Mensch geworden, um die Erlösung zu vollbringen, ist zurückgekehrt zum Vater und Thron Gottes und ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und darum kam das Lamm, nahm die Buchrolle. Und als dieses Lamm die Buchrolle nahm, da erhebt keiner Widerspruch. So, und jetzt können wir einen kleinen Lernvers uns merken. Gott sitzt auf seinem Thron und handelt durch seinen Sohn. Kein Widerspruch. Er ist der Einzige, der würdig ist, den Plan Gottes zu vollenden. Wer Jesus, den Gekreuzigten, sieht, hat keine Perspektive für die Zukunft. Der kann irgendwelche Science-Fiction-Gedanken und Spinnerei haben, aber der hat keine Perspektive. Die Perspektive gibt's nur in Jesus Christus. Und es kam, nahm das Buch auf der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier lebendigen Wesen, da fielen die 24 Ältesten nieder und beteten an. Was vorher auf Gott gerichtet war, wird jetzt auf das Lamm gerichtet. Und sie hatten jeder eine Harfe, sie hatten goldene Schalen voll Räuchwerk, das sind die Gebete der Heiligen, da gehen sie hin. Leute, wir sprechen unsere Gebete nicht nur füreinander, wir beten zu Gott hin. Die Gebete zueinander nenne ich immer Betigen. Das, was man den anderen schon lange sagen wollte, dazu gebrauchen wir das Gebet. Herr, du weißt, dabei wollen wir nur allen anderen wissen lassen, was wir sagen wollen. Nein, Gebet richtet sich zu Gott hin. Und jetzt heißt es, sie singen ein neues Lied. Und jetzt wird Ehre gegeben. Denn du bist geschlachtet und hast durch dein Blut für Gott erkauft. Aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk, jeder Nation. Hier ist jetzt das Ausmaß der Erlösung. Jesus sagt in Lukas, die Zeit der Nationen vorbei ist. Paulus sagt, wenn die Fülle der Nationen eingegangen ist, dann wird der Zeitpunkt sein, wo die Gemeinde zu ihm entrückt wird. Und nun ist der ganze Himmel mit Anbetung erfüllt. Da ist Jubel über Jubel. Kapitel 4 und 5, Leute, müssen wir vorher tief ins Herz aufnehmen, sonst fallen wir bei Kapitel 6 mit Schrecken vom Stuhl. Aber wer Kapitel 4 und 5 aufnimmt, Gott sitzt auf dem Thron und handelt durch seinen Sohn, der kann sagen, ja, wenn das so ist, dann. Und dann wird die Offenbarung ein richtiges Trostbuch. Aber jetzt dürft ihr eins nicht vergessen. Jesus ist nicht nur der liebe Heiland, den wir so für uns, für die private Kuschelecke der eigenen Wohlbefindlichkeit gerne haben. Dürft eins nicht vergessen, Jesus ist Gott von Ewigkeit. Er ist Gottes Sohn, durch den Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Der Hebräerbrief sagt, der alles hält mit seinem mächtigen Wort. Die Naturwissenschaft möchte wissen, was Schwerkraft ist, was die Welt zusammenhält. Im Hebräerbrief steht es, der alles hält mit seinem mächtigen Wort. Dieser Jesus, durch den übt Gott auch die Gerichte aus. Denn, und da greife ich jetzt vor und mache den kleinen Anknüpfer für morgen schon, als das Lamm die Buchrolle nahm, und als eines der vier Lebewesen rief, komm, da rollen die Ereignisse ab. Der Teufel kann nicht, wann er will. Er kann nicht, wie er will. Er kann nur in diesem Rahmen. So, und jetzt wird uns der erste Durchlauf gezeigt mit den Siegelgerichten. Da werden wir morgen weitermachen, denn wir werden gleich eine große Überraschung erleben. Da tritt nämlich jemand ganz positiv auf und ist der größte Scharlatan, den es je gegeben hat, noch je geben wird. Die Bibel zeigt uns den Pseudo-Messias, den Antichristen, der beim ersten Siegel dann auftritt. Gut. Für den Einstiegabend habt ihr euch ganz tapfer gehalten. Und morgen machen wir dann sehr konzentriert weiter. Ich danke euch. Ich möchte aber noch kurz beten. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für den Heiligen Geist, der dieses Wort lebendig macht. Wir danken dir, du ewiger Gott und Schöpfer Himmels und der Erden, dass du auf dem Thron sitzt. Herr, das nehmen wir in unser Herz auf. Und wir danken dir, Jesus Christus, du Sohn Gottes, der du für uns gestorben bist, aber auferstanden und gen Himmel gefahren bist. Du bist am Thron Gottes und durch dich handelt der Vater. Wir danken dir, dass wir diese Gewissheit haben. Und wenn wir dann in die Zukunft schauen mit all den Dingen, die kommen, Herr, wir wissen eines, du bist der Herr. Dafür danken wir dir von Herzen. Jesus, du bist unser Herr und Erlöser. Dafür danken wir dir von Herzen. Amen.